Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. In der kommenden Stunde geht es um Technik und Wissenschaft und darum, was die Funkamateure in ihrem spannenden Hobby so alles machen. Durch die heutige Ausgabe Nummer 527 führt sie, wie immer, Conny Farren, hier für Sie am Mikrofon. Der Amateurfunk ist eines der spannendsten Hobbys überhaupt und so vielseitig. Vom Hardware-Schrauben bis hin zum Digital- und Computerbasteln ist für jeden etwas dabei. Und ganz nebenbei kann man mit Abertausenden von Gleichgesinnten in der ganzen Welt Kontakt aufnehmen. Sagen Sie Hello zu dieser faszinierenden Welt der Funkamateure und lernen Sie sie kennen, gleich zu Beginn auch musikalisch mit Howard Carpendale oder auch Howie und Hello Again.
Hello Again. Du, ich müsste dich heute noch sehen. Ich will dir gegenüberstehen. Viel zu lang war die Zeit. Ich sag nur Hello again.
Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Kann sein, dass ich ein anderer bin als der, der damals von dir ging. Ich gehe die Straße lang wie immer. Da ist noch Licht in deinem Zimmer. Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen. Wie damals will ich einfach sagen, Hello again. Ich sag einfach Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort wo alles begann. Oh, Hello again. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen. Ich da bleiben kann.
Ich sag nur Hello again.
Noch ein paar Stufen bis zur Tür. Ich spür ein wenig Angst in mir. Wie kann ich nur so sicher sein? Vielleicht lebst du nicht mehr allein.
Ich würde gern für immer bleiben. Das kann ich nicht allein entscheiden. Vielleicht wird uns noch viel verbinden. Vielleicht musst du es zu mir finden. Alles begann. Oh,
da bleiben kann.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Amateurfunktagung in München war großer Erfolg. Neuer Amateurfunk-Award Grids on the Air. Aufruf zu einer Aktivität im 630 Meter Amateurfunkband und Familientag bei der Sternwarte Bochum. Am Mikrofon Conny Farren. Es war ein Bilderbuchwochenende in der Hochschule in der bayerischen Landeshauptstadt München. Strahlender Sonnenschein, Vorträge quer durch den Amateurfunk und die besonderen Facetten in seinem Umfeld. Die Entscheidung war nicht so einfach, zu welcher Zeit und in welchen der drei Hörsäle man sich jeweils begeben sollte. Ein paar Firmen präsentierten sich und viele andere Interessengruppen standen in der ersten Etage. Dafür hatten die Helfer schon am Freitagnachmittag etwa 35 Tische und ebenso viele Stühle angeschleppt, dazu Stellwände und einige Bistrotische für Gespräche in kleiner Runde. Mit einer Reise durch die Hochfrequenztechnik konnte man die zahlreichen spannenden Fachvorträge zusammenfassen, die den rund 1000 Besuchern geboten wurden. Das Themenspektrum hatte es in sich. Mit zunächst eher leichter Kost startete Professor Dr. Michael Hartje, Delta Kilo 5 Hotel Hotel, seinen Vortrag über moderne Messtechnik im Shack, innerhalb dessen er eine Übersicht gab. Ein weiterer Themenblock beschäftigte sich mit Mantelwellen. Delta Kilo 5 Hotel Hotel referierte über die Messung, Harald Wickenhäuser, Delta Kilo 1 Oskar Papa über die Simulation. Günter Knebel, Delta Kilo 6 Echo Tango, referierte über Wasserkühlung von elektronischen Bauelementen. 750 Milliliter genügen ihm zur Kühlung seines Aufbaus, um das Dauersenden mit voller Leistung zu ermöglichen. Viel Beachtung fand auch ein Vortrag von Harald Wickenhäuser, Delta Kilo 1 Oskar Papa, zur Technik von Kurzwellen-Großsendeanlagen. Er ging hierbei auch detailliert auf die mittlerweile gesprengte Sendeanlage in Moosbrunn bei Wien ein, die Radio DARC fast 10 Jahre lang für seine Sendungen nutzte. Harald war während seiner beruflichen Laufbahn bei der Firma Rode und Schwarz mit der Projektierung einiger Antennen dort befasst. Nun musste er vor einigen Wochen deren Stilllegung und Sprengung miterleben. Der Tagungsband mit den Skripten der Vorträge kann online bestellt werden. Die Webseite lautet www.amateurfunktagung.de. Es gibt ein neues Amateurfunk-Diplomprogramm namens Grids on the Air. Es ergänzt die bisherigen gängigen Challenges wie Summits on the Air, Castles on the Air oder Parks on the Air. Die Webseite des Projekts ging zum 1. März online. Nun sind die genauen Regeln bekannt. Es zählen nur Funkverbindungen ab dem 1. Januar 2025 in den Betriebsarten Morse oder Phonie, also SSB, FM, AM auf den Kurzwellen Amateurfunkbändern von 160 Meter bis 10 Meter. Übermittelt und gelockt wird das Großfeld des Maidenhead Locators des jeweiligen Teilnehmers, also die ersten beiden Buchstaben und die Ziffern, zum Beispiel Juliet November 39. Ziel ist es, möglichst viele Großfelder zu erreichen. Im Log der ADIF-Datei muss der Locator in das entsprechende Feld eingetragen werden, also keinesfalls in das Kommentarfeld. Für Details sei auf die Webseite verwiesen. Darüber berichtet Michael Straub, Delta Foxtrot 4, Whiskey X-Ray. Das Diplom-Event 2025C zur europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz verweist bereits auf über 100.000 Funkverbindungen und auf aktuell 5.500 weltweit abgerufene Diplome. Das anspruchsvolle Diplomprogramm 2025C lebt förmlich von der Experimentierfreude der Operatoren auf beiden Seiten. Um immer wieder zu neuen Diplompunkten zu gelangen, werden Ausbreitungsmechanismen studiert, die Antennen optimiert, für sich neue Betriebsarten erschlossen oder reaktiviert und sogar noch an der Funktechnik gebastelt. Im Monat März lädt das Sondercall Delta Lima 2025 Echo zu Aktivitäten auf dem eher exotischen 630 Meter Band ein. Dieses Mittelwellenband steht den Funkamateuren seit ein paar Jahren zur Verfügung und verspricht interessante Experimente. Immer mittwochs, am 5. März beginnend, werden um 20 Uhr UTC auf 473,7 kHz die CQ-Rufe erfolgen. Gesendet wird vom Traditionsschiff Dresden mit originaler Seenotfunktechnik. Zum Einsatz kommt ein Schiffsfunknotsender SNS 577 von ca. 1970, betrieben an der originalen Schiffsantenne. Das ist eine L-Antenne in zwei Leiterausführung, aufgehangen zwischen den beiden Masten in ca. 35 Metern über der Wasserlinie. Wenn auch die zweiseitige Kontaktaufnahme mit Delta Lima 2025 Echo im Fokus steht, interessiert die Organisatoren des Diplom-Events 2025C zur europäischen Kulturhauptstadt eine umfassende Übersicht zur Reichweite. Da empfangsmäßig die meisten Transceiver über diesen Mittelwellenfrequenzbereich verfügen und viele Kurzwellenantennen für den Empfang durchaus brauchbar sind, der Aufruf: Wer die Möglichkeit hat, sollte an diesen Aktivitätsabenden reinhören und den Organisatoren bitte einen Empfangsbericht zumailen, gern auch mit einem Audio. Umfassende Details zu dieser 630 Meter Aktivität wie auch zu technischen Hinweisen und Tipps gibt es im Internet. Unter dem Motto Abenteuer Weltraum, Familientag und Retro Space Computer Event findet am 29. März 2025 an der Sternwarte Bochum ein Event für die ganze Familie statt. Organisiert wird das Ganze von ESERO Germany, dem Bildungsbüro der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Deutschland. Spaß und Wissenswertes für Groß und Klein gibt es dann beim Familientag Abenteuer Weltraum. Die Besucher können sich von 10.30 Uhr bis 17 Uhr rund ums Radom der Sternwarte Bochum auf eine Entdeckungsreise begeben und tauchen ein in die Welt von Astronomie, Raumfahrt und Computergeschichte. Treffenderweise ist dies gleichzeitig der Tag der Astronomie und es ereignet sich über die Mittagszeit eine partielle Sonnenfinsternis, die bei gutem Wetter unter fachkundiger Anleitung an der Sternwarte zu beobachten sein wird. An verschiedenen Mal-, Bastel-, Experimentier- und Informationsstationen gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Anhand von Kurzführungen können die großen und kleinen Abenteurer die Satellitenbodenstation Radom mit ihren Ausstellungen erforschen, die auch für Amateurfunkzwecke genutzt wird. Wir lassen an diesem Tag zudem die 80er und frühen 90er Jahre lebendig werden und laden alle Computerbegeisterten vom Kindergartenkind bis zur Seniorin und zum Senior zu einem Space-Event der besonderen Art. Der große Vortragsraum verwandelt sich in ein Retro-Computer-Spieleparadies. Berichten Sie Ihren Kindern und Enkeln aus Ihrer spannenden Jugendzeit, überprüfen Sie an ausgestellten Geräten Ihre Programmierkenntnisse oder erleben Sie einfach gemeinsam die Lieblingsspiele von einst. Begrenzter Platz für mitgebrachte eigene Rechner, Konsolen ist ebenfalls vorhanden. Zum guten Schluss gibt es auch noch einen Kinderflohmarkt und eine Retro-Computer-Tauschbörse. Viele gute Gründe für einen Besuch der Sternwarte Bochum. Nochmal die Daten. Samstag, der 29. März 2025 von 10.30 Uhr bis 17 Uhr an der Sternwarte Bochum, Oberbargstraße 6. Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Amateurfunk und Weltraumforschung haben schon immer viel gemeinsam gehabt. Ich erinnere an mehr als 100 selbstgebaute Amateurfunksatelliten, Erde-Mond-Erde-Funkverkehr und Funken aus der Internationalen Raumstation. Ja, Weltraum, Satelliten und Sterne. Wie wäre es nun musikalisch mit den Star Sisters und einem schwungvollen Medley im Retro-Sound? Der Titel Stars on 45.
floor, because here's that beat you've been waiting to swing to.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Im saarländischen Dillingen findet am kommenden Sonntag, dem 23. März 2025, wieder die saarländische Amateurfunkausstellung SAFA statt. Veranstalter ist der DARC-Ortsverband Saar-Louis. Die SAFA lockt jedes Jahr Hunderte von Besuchern und Besucherinnen an. Diese kommen überwiegend aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, aber auch aus Lothringen, Luxemburg und teilweise Belgien. Unser Mitarbeiter Dieter Lohrich, Delta Kilo 4 X-Ray Whisky, hat sich mal mit den Organisatoren der SAFA über Details zum Ablauf der beliebten Veranstaltung unterhalten.
Neues aus dem Distrikt Saar. Saar. Hier auf Radio DARC. Neues. Neues. Neues.
Seit 2011 treffen sich jedes Jahr Funkamateure, SWLs, sonstige Funkinteressierte und Elektroniker auf der SAFA in Dillingen-Saar. In diesem Jahr findet die SAFA am Sonntag, 23. März 2025, von 9 bis 15 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Stadthalle in 66763 Dillingen-Saar in der Pachtener Straße 13. Wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Geldspende ist willkommen. Organisiert wird die SAFA vom Ortsverband Quelle 09 Saar-Louis im DARC, dessen OVV Christoph Feltes, Delta Delta 7 Victor Juliet, befragte ich zu den Highlights der diesjährigen SAFA.
Also die SAFA ist ja speziell für Funkamateure ausgerichtet und solche, die es werden wollen. Ebenso gibt es auch für Elektronik und PC-Zubehör alles, was das Herz begehrt. Und wir haben in diesem Jahr wieder den DD7GU gewinnen können, den Uwe von Quelle 21, für einen Workshop über Nano-VNA. Hierzu ist allerdings eine Voranmeldung erforderlich. Informationen hierzu gibt es auf der Webseite von unserem OV Quelle 09.
Wer sich für diesen interessanten Nano-VNA-Workshop anmelden möchte, kann dies per Mail an Uwe Gussmann, DD7GU, tun. Dessen Mailadresse lautet deltadelta7golfunited@darc.de. Die Teilnehmerkosten in Höhe von 30 Euro beinhalten eine Messplatine und Unterlagen für den praktischen Teil. Vom stellvertretenden OVV des OV Quelle 09, Arno Schneider, DH0VV, wollte ich wissen, für wen die alljährlich stattfindende SAFA von besonderem Interesse ist.
Die SAFA soll anlocken Funkamateure, auch Interessierte. Wir haben dort Aussteller aus allen Bereichen, die aus dem PC-Bereich kommen, Antennenbau, Selbstbau. Es werden aber auch gebrauchte Geräte angeboten, zum Beispiel von verstorbenen OMs, dass die Familie dort die Sache nicht entsorgen muss, sondern wieder in die Luft gehen, on the air, wie man so sagt. Und das ist auch mit im Grund, dass man auf der SAFA sich umschauen kann und auch handeln kann. Es sind keine Fixpreise. Es ist Flohmarktcharakter, ja, das stimmt. Aber es ist auch wieder Reaktivierung und Schätzchen.
Also auch diesmal können Besucher und Besucherinnen auf dem Flohmarkt der SAFA wieder alte funktechnische Schätzchen kaufen. Woher die vielen Gäste der SAFA kommen, dazu sagt OVV Christoph Feltes, DD7 Victor Juliet, Folgendes.
Die Leute kommen überwiegend aus dem Saarland zuerst mal, dann aus Rheinland-Pfalz, aus Luxemburg und aus Frankreich, hier bevorzugt die Vogesen und Elsass-Lothringen.
Interessant zu wissen ist es, wie die Organisatoren der SAFA die Resonanz im vergangenen Jahr wahrgenommen haben. Hierzu sagt Arno Schneider, DH0VV.
Die Resonanz war sehr gut. Wir hatten Aussteller aus den ganzen Bereichen, Amateurfunk und Ähnliches, und auch Zuschauer, auch welche, die sich für CB-Funk interessierten, und auch in den Printmedien und bei den TV und den sozialen Medien gab es im Anschluss Videos, zum Beispiel YouTube, die man dort findet. Und dann kann man sich dort auch nochmal über die SAFA ein bisschen erkundigen.
Wie sich die SAFA als Treffpunkt für jegliche Funkinteressierte im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und Luxemburg in den letzten Jahren entwickelt hat, darüber berichtet wiederum Arno Schneider, Delta Hotel 0, Victor Victor.
Ja, die SAFA findet heuer das 13. Mal statt, und wenn das nicht gerade eine Glückszahl ist, weiß ich nicht, was eine Pechzahl ist. Leider war in den Jahren 2020 und 2021 die Einschränkung der Corona so stark, dass wir keine SAFA machen konnten. In den Jahren 2023 und 2024 gab es auch leider einen eingeschränkten Platzbedarf oder Platzmöglichkeit für uns, da aus richtigen, guten sozialen Gründen dort die Tafel untergebracht war und wir ein bisschen zurückgesteckt haben zum allgemeinen Wohl.
Eine solche Veranstaltung zu organisieren, ist sicherlich eine Herkulesarbeit und erfordert viel gemeinsames Engagement im Ortsverband Quelle 09. Dessen Vorsitzender Christoph Feltes, DD7 Victor Juliet, sagt dazu:
Dadurch, dass die Halle fast jedes Wochenende durch die ein oder andere Veranstaltung belegt ist, müssen wir uns rechtzeitig immer darum kümmern, dass die Halle frei ist. Samstags morgens für den Aufbau und sonntags für die eigentliche SAFA. Ebenso müssen dann die ganzen Händler angeschrieben werden. Das sind laut meiner Liste so etwa 30, 40.
Einer, der ganz genau weiß, wie viel Arbeit es ist, so eine Veranstaltung jedes Jahr zu organisieren, ist Albert Luxemburger, Delta Hotel 2, Victor Mike. Er war über viele Jahre OVV von Quelle 09 Saarlouis. Ihn befragte ich, wie die SAFA ursprünglich entstanden ist.
Die Funkausstellung Amtec hat ja zuvor aufgehört, und dann habe ich mir gesagt, ein Saarland ohne Funkausstellung, das kann nicht sein, und wenn keiner was macht, dann muss ich das halt eben machen. Gesagt, getan. Die erste fand dann statt 2011 auf dem Messegelände. Zusammen mit einem Flohmarktsaussteller hatten wir dann ungefähr 20 Stände gehabt. War nicht sehr erfolgreich, aber immerhin, es war schon was. Anschließend ging es dann nach Dillingen, weil nach der Recherche der einzelnen Hallen hier im Saarland erschienen die mir so ziemlich am geeignetsten.
Soweit Albert Luxemburger, DH2 Victor Mike, der im Jahr 2011 die SAFA erstmals ins Leben gerufen hatte. Wer als privater oder gewerblicher Aussteller an der SAFA teilnehmen möchte, kann auch Tischreservierungen bei OVV Christoph Feltes, DD7 Victor Juliet per Mail tätigen. Die Mailadresse lautet delta-7-victor-juliet@gmx.de. Übrigens, auf der diesjährigen SAFA kann auch ein Fahrzeug des saarländischen Fernmeldezuges einschließlich der Funkausrüstung besichtigt werden. Damit sind wir am Ende unseres Beitrages über die saarländische Amateurfunkausstellung SAFA am kommenden Sonntag in Dillingen. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ich werde auf jeden Fall als Besucher dabei sein. Das war ein Beitrag von Dieter Lorig, Delta Kilo 4 X-Roy Whisky.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Tja, man muss die Sender feiern, wie sie fallen. Ein unschönes Thema. Die meisten Sendeanlagen für Lang-, Mittel- und Kurzwelle sind mittlerweile abgerissen und den wenigen Verbliebenen geht es auch an den Kragen. Zuletzt wurde ja die Sendeanlage Moosbrunn, über die wir 10 Jahre lang unser Programm abgestrahlt haben, nur wenige Tage nach der Außerbetriebnahme platt gemacht und nun soll das Radio Luxemburg an den Kragen gehen. Dort wurde sogar Denkmalschutz beantragt, doch das soll nun widerrufen werden. Und die Station soll eliminiert werden, wie Radio 1 berichtet. Also man sieht, nicht nur uns ärgert so etwas. Aber mal etwas zur Geschichte von Radio Luxemburg. Wir kennen das natürlich aus den goldenen Tagen des Radios. Die 4 fröhlichen Wellen aus Luxemburg, mit viel Werbung für die Hausfrau und zumindest im deutschen Programm eher Schlager. Das Englische war dann schon rockiger. Das Englische lief auf Mittelwelle, das Deutsche größtenteils auf Kurzwelle, weil man nur so die ganze Bundesrepublik und auch noch die DDR abdecken konnte. Dafür war dann natürlich die Tonqualität halt so, wie es auf Kurzwelle ist. Damit man den Sender auch als Nichtfachmann gefunden hat, gab es dann Radios mit einer speziellen Radio-Luxemburg-Taste, wo dann per Quarz die entsprechende Frequenz im 49-Meter-Band eingestellt wurde. Heute ist von Radio Luxemburg nicht mehr viel übrig. Es gibt immer noch ein Radioprogramm in Berlin und ein Oldie-Programm, das über Satellit zu empfangen ist. Aber eigentlich ist RTL heute für Fernsehen bekannt. Nicht unbedingt für Qualitätsfernsehen. RTL steht ja für Radio Tele Luxemburg, aber es gibt Leute, die sagen, das steht für Rammeln, Töten, Lallen. Naja, ist besser, wenn man sich die Zeit spart. Doch wie ging das eigentlich los mit Radio Luxemburg? Die Sendemasten, die jetzt abgerissen werden sollen, stehen in Junglingster. Das ist der ursprüngliche Standort von Radio Luxemburg. Bereits 1932 wurden hier ein Jahr nach der Gründung des zugehörigen Sendeunternehmens die ersten drei freistehenden Stahlfachwerktürme mit einer Höhe von jeweils 180 Metern errichtet. Am 15. März 1933 wurde das Ganze in Betrieb genommen, genau 30 Jahre bevor ich in Betrieb genommen wurde. Junglingster war zu diesem Zeitpunkt der stärkste Langwellensender Europas. Jawohl, Langwelle war es damals, nicht Kurzwelle. Die kam erst am 7. Juli 1939 dazu, damals im 19-Meter-Band, also nicht im 49-Meter-Band, so wie wir es kennen. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Sender von den Deutschen besetzt und von April bis November 1945 von den Amerikanern, die dann Radio Luxemburg die Anlage zurückgegeben haben. Dass das überhaupt möglich war, lag daran, dass die Luxemburger die Röhren auch in Sicherheit gebracht und versteckt hatten, mit denen der Sender betrieben wurde, denn natürlich haben die Deutschen alles zerkloppt, als die abgezogen sind. Und sonst wäre es gar nicht so schnell wieder in Betrieb zu nehmen gewesen. Von 1951 bis 1955 wurde von Junglingster auch auf Mittelwelle gesendet. Das ging dann später an die Senderanlage Marnach. Und auch auf UKW wurde von dort gesendet, bevor dies wiederum zum Sender Hosingen verlagert wurde. Es gab dann also irgendwann für jeden Frequenzbereich einen eigenen Sendestandort. 1954 hat man dann die ursprünglichen Sendemasten abgebaut und durch zwei gegen Erde isolierte Stahlfachwerktürme mit einer Höhe von je 250 Metern ersetzt. 1959 kam dann ein dritter Turm dazu. Später hat man die Türme dann nochmal etwas gekürzt, weil sie vom Wind zu stark in Vibrationen versetzt wurden. Die Signalstärke aus Junglingster war nun so stark, dass der sogenannte Luxemburg-Effekt in der Ionosphäre auftrat, eine Kreuzmodulation unterschiedlicher Ausstrahlungen, durch die das Signal eines anderen Senders bzw. Programms auf einer Frequenz hörbar wurde, auf der dieser selbst gar nicht sendete. Also man hatte halt plötzlich das Langwellenprogramm im Hintergrund auf der Kurzwelle oder umgekehrt und hat sich gewundert, wie das zustande kommt. Der Langwellensender wurde 1972 nach Beitweiler verlegt, allerdings blieb die Langwellensendeanlage in Junglingster auch erhalten, als Reserve. Die Kurzwellenausstrahlungen wurden dann 1994 beendet, 2002 hat man nochmal angefangen, im DAM-Modus digital zu senden statt in AM. Allerdings hat sich DAM ja nicht bewährt, leider. Es gibt bis heute keine Geräte und die Hörer kamen nicht wirklich damit klar, dass bei Fading halt mal Ton da war und mal nicht. Nur in Indien funktioniert das Ganze angeblich inzwischen. Es war dann also nichts mit einem deutschlandweiten RTL-Programm. Heute wird nur noch ein UKW-Signal vom Standort Junglingster abgestrahlt mit 200 Watt und dem Programm von Eldo Radio, also nicht RTL. Die Langwellenanlage wurde am 2. Januar 2023 um 1 Uhr komplett abgeschaltet. Sie hatte zuvor noch das französische Programm von Radio Luxemburg abgestrahlt. Der Eigentümer will nun die drei Sendetürme abbauen. Was damit genehmigt werden soll, dass es sich ja nicht mehr um die ursprünglichen Sendetürme von 1932 handelt und ein Sendeturm von 1954 als nicht denkmalswürdig angesehen wird. Nach dieser Logik wäre allerdings auch der Berliner Fernsehturm und fast jede andere Sendeanlage nicht als denkmalschützbar, denn im Lauf von nun über 90 Jahren ist ja völlig normal, dass man die Antennenanlage mindestens einmal erneuert hat. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
DARC Radio, your favorite station. We'll be right back.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Das große Thema der vergangenen Wochen hier in unserer Technikecke ist das Rauschen, das Signal-Rausch-Verhältnis und ähnliche Fragestellungen. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist sehr wichtig für jegliche Übertragung per Funk, denn sie hängen unmittelbar zusammen. Das Rauschen ist eine unerwünschte Spannung, die in einem Funkübertragungskanal herrscht und die das erwünschte Signal, das Nutzsignal, negativ beeinflusst. Wenn man in dieses Thema etwas tiefer einsteigt, so ist man ziemlich verwundert, wie viel Literatur es dazu gibt und auch wie viel es darüber zu berichten gibt. Ich habe mir deshalb gedacht, heute sollte ich mal darstellen, wie viel Nachrichten eigentlich in einen Übertragungskanal hineinpassen. Hierzu gibt es einige wissenschaftliche Untersuchungen, die teilweise bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zurückreichen. Aber erstmal Schritt für Schritt. Vergangene Woche haben wir herausgearbeitet, von welchen Faktoren das Rauschen in einem Übertragungskanal abhängt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich hierbei um einen Funkkanal oder über eine leitungsgebundene Übertragung handelt, beispielsweise über eine Telefonleitung. Viele Faktoren beeinflussen die Rauschspannung in einem Übertragungskanal, so unter anderem die Boltzmann-Konstante, die Temperatur, die Frequenz und auch der Widerstand. Am meisten beeinflusst die Rauschleistung jedoch die Bandbreite. Je breiter ein Übertragungskanal, desto höher die Rauschspannung in ihm. Die Unterschiede hier sind massiv. Bei ganz schmalen Kanälen, wie diejenigen für die WSPR-Übertragung, hat man rund 3 Hertz Bandbreite und kann so rund minus 150 dBm Rauschspannung messen. Das ist nicht sonderlich viel und da kommen auch schwächste Signale noch gut durch. Ist man jedoch bei einer Bandbreite von 10 kHz, wie beispielsweise denjenigen, über den Sie gerade Radio DRC hören, da hat man 4000 mal mehr Rauschen und braucht demzufolge auch 4000 mal mehr Sendeleistung, um dieses zu überwinden. Dieser Zusammenhang ist dabei linear. Der Fachmann spricht hier von 36 Dezibel Unterschied und das ist das entsprechende Verhältnismaß. Jetzt ist nur die Frage, wieso macht man dann nicht einfach die Bandbreite ganz klein, dann wäre das Rauschen überhaupt kein Problem mehr. Ja, das stimmt. Aber die Krux ist, je kleiner ein Kanal, desto weniger Informationen kann man in ihm übertragen. Und umgekehrt, je mehr Informationen, desto breiter muss der Kanal sein. Wie viel Bandbreite genau braucht man eigentlich und wie hängt das zusammen? Der Informationstechniker spricht hier von der maximalen Kanalkapazität. In der Informationstheorie gibt es eine maximale Bitrate, die man in einem gegebenen Übertragungskanal unterbringen kann und die damit auch das in ihm auftretende Rauschen bestimmt, das überwunden werden muss. Der Zusammenhang hierbei wird im sogenannten Shannon-Hartley-Gesetz beschrieben. Das ist die in der Nachrichtentechnik mögliche theoretische Obergrenze der Bitrate eines Übertragungskanals, damit mit einer noch gewissen Wahrscheinlichkeit eine fehlerfreie Übertragung möglich ist. Sie hängt ab von der Bandbreite und vom Signalrauschabstand. Benannt ist das Gesetz nach dem US-amerikanischen Mathematiker Claude Elwood Shannon und seinem Landsmann Ralph Hartley. Beide begründeten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Informationstheorie und entdeckten die wesentlichen Zusammenhänge. Was besagt nun dieses Shannon-Hartley-Gesetz? Es liefert das theoretische Maximum an Informationsübertragung, das mit einer hypothetischen optimalen Kanalkodierung erreichbar ist. Eine absolute Obergrenze also. Es gibt aber keine Auskunft darüber, wie das zu erreichen ist und mit welchem Verfahren, sondern stellt nur die mathematischen Zusammenhänge dar. In der Praxis wird jede erzielbare Bitrate stets unter diesem theoretischen Maximum bleiben. Man kann aber durch geeignete Maßnahmen und durch diverse technische Tricks der Obergrenze sehr nahe kommen, sie aber nie überschreiten. Die Physik kann man nicht austricksen. Die Naturgesetze gelten unbedingt und überall, so auch hier. An dieser Stelle noch eine Klarstellung. Ich spreche hier immer von einer Bitrate, einem Begriff, der immer im Zusammenhang mit digitalen Übertragungsverfahren verwendet wird. Was ist aber mit analogen Übertragungen wie FM oder wie hier in unserer Sendung mit Amplitudenmodulation? Nun, auch diese können mit dem Shannon-Hartley-Gesetz beschrieben werden, denn man kann analoge Modulationsverfahren einem digitalen Verfahren gleichsetzen, welches denselben Zweck erfüllt. In der Praxis wird man mit analogen Verfahren sogar deutlich näher an die theoretischen Obergrenzen herankommen als in der digitalen Welt. So, nun schauen wir uns die Physik eines Übertragungskanals genauer an. Über einen perfekten Übertragungskanal, also einen ohne jegliche Störungen und ohne Rauschen, könnte man theoretisch Daten in unbegrenzter Menge übertragen. So einen Kanal gibt es aber in der Praxis nicht, das hatten wir ja schon herausgearbeitet. Zumindest das thermische Rauschen ist immer da. Meist kommen noch zusätzliche Störquellen dazu, wie Einstreuungen oder Nachbarkanalstörungen und nicht zuletzt auch die vielen durch Menschen gemachten Störungen. Das alles begrenzt die Übertragungskapazität eines Kanals auf eine maximal mögliche Bitrate. Die Übertragungsrate wird hierbei durch zwei Faktoren begrenzt. Erstens bestimmt die Bandbreite des Übertragungsweges die maximal mögliche Symbolrate, also wie viele einzelne Nachrichtensymbole pro Zeiteinheit übertragen werden können. Vereinfacht gesagt bedeutet das, wie oft die anliegende Spannung pro Zeiteinheit geändert werden kann, damit der Empfänger noch unterscheidet. Zweitens die Stärke der auf dem Übertragungsweg entstandenen bzw. eingefangenen Störungen, beschrieben durch das Signal-Rausch-Verhältnis, diese begrenzt den maximalen Informationsgehalt eines jeden Symbols. Dies sagt aus, wie viele unterschiedliche Symbole am Empfänger noch unterschieden werden können. In einem störungsfreien Übertragungskanal ist die maximal mögliche Übertragungsrate genau doppelt so groß wie die Bandbreite. Dies ist die Kernaussage des Shannon-Hartley-Gesetzes und der zentrale Satz der Informationstheorie. Er ist so wichtig, dass ich ihn nochmals wiederholen möchte. Die maximal mögliche Übertragungsrate ist genau doppelt so groß wie die Bandbreite des Übertragungskanals. Wenn man beispielsweise einen 2500 Hertz breiten SSB-Kanal betrachtet, könnte man in diesen maximal 5000 Symbole pro Sekunde hineinquetschen, mehr nicht. Bestehen die übertragenen Symbole aus nur einem Bit, zum Beispiel nur aus Nullen und Einsen, erreicht man mit dieser sogenannten Binärcodierung eine Datenrate von gerade mal 5000 Bit pro Sekunde. Eine DSL-Leitung von 16 Megabit pro Sekunde würde umgekehrt 8 MHz erforderliche Bandbreite verschlingen. Setzt man nicht nur Nullen und Einsen als Symbole ein, sondern weitere zusätzliche, steigt der Informationsgehalt der Übertragung. Aber nicht linear, sondern logarithmisch. Beispielsweise liefern die 26 Zeichen des Alphabets, also 26 Symbole eingesetzt, eine Datenrate von 23.500 Bit pro Sekunde. Der Zuwachs steigt theoretisch immer weiter. Bei unendlich vielen Symbolen ist man sozusagen bei einer analogen Übertragung angelangt. Diese theoretische Obergrenze ist in der Praxis nur von akademischem Interesse. Denn ich hatte ja mehrfach erwähnt, dass wir in der Realität niemals einen völlig störungsfreien Übertragungskanal vorfinden. Die echten Übertragungsraten sind daher immer deutlich unter diesen Maximalwerten. Der genaue mathematische Zusammenhang ist schwierig darzustellen, aber einige Eckwerte möchte ich Ihnen doch nennen. Bei einem Signal-Rausch-Abstand von 20 dB erreicht man in einem SSB-Kanal immerhin noch 16.750 Bit pro Sekunde. Und bei 10 dB halbiert sich das Ganze nahezu auf 8.650 Bit pro Sekunde. Bei 0 dB sinkt die Kapazität schon auf magere 2.500 Bit pro Sekunde. Und im negativen Bereich tröpfeln die Daten dann nur noch durch die Leitung. Bei minus 10 dB liegen wir nur noch bei 340 Bit pro Sekunde. Umgekehrt, wenn man durch die Sendeleistungserhöhung um den Faktor 1 Million das Signal-Rausch-Verhältnis um satte 60 dB erhöht, wird die Bitrate gerade einmal um den Faktor 4 gesteigert. Ein sehr schlechtes Aufwands-Nutzen-Verhältnis, wie ich meine. Über 40 dB macht eine Verbesserung der Kanalqualität praktisch keinen Sinn mehr. Warum? Weil der Aufwand nicht linear, sondern logarithmisch steigt. Manchmal lohnt es sich einfach, einen Blick auf die Formeln zu werfen, um Sinnhaftigkeit von technischen Maßnahmen abzuschätzen. So, das war's für heute mit den Betrachtungen zur maximalen Übertragungskapazität eines Kanals. Ich hoffe, es war spannend und verbleibe bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Gerade haben wir von unserer Technikexpertin Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf gehört, wie viele Daten man eigentlich in einen Übertragungskanal packen kann und den Zusammenhang mit der Bandbreite. Wenn Sie diese Sendung auf Kurzwelle hören, benötigen wir dazu 10 kHz und auf UKW immerhin schon 180 kHz. Entscheidend ist dabei auch der Signalrauschabstand und der ist unter anderem abhängig von der Ausbreitungsqualität, also vom Funkwetter. Den aktuellen Blick auf dessen Verhältnisse liefert uns deshalb am Ende der Sendung wieder Spezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Genau, wobei bei der AM-Sendung nur knapp ein Fünftel der Leistung in die Modulation geht. 4/5 entfallen auf den Träger. Vor allem deswegen hat man sich schon früh, nämlich in den 1930er Jahren, Gedanken gemacht, ob man auf diesen Träger und auf eines der Seitenbänder nicht verzichten kann, um den Preis einer deutlich komplizierteren Technik am Sender und vor allem auch am Empfänger. Herausgekommen ist die uns allen wohlbekannte Einseitenbandmodulation. Die Frequenzmodulation auf UKW braucht noch deutlich mehr Bandbreite, nutzt die aber natürlich auch für Stereoübertragung, eine bessere Tonqualität und mehr Störfestigkeit. Der Ionosphäre ist die Art und Weise egal, wie die elektromagnetische Welle ihre Information transportiert. Hauptsache, die Frequenz ist niedrig genug, um noch zur Erde zurückgebrochen zu werden. Wobei wir da in der aktuellen Phase des solaren Aktivitätszyklus gut dran sind. Denn tagsüber steht uns die ganze Kurzwelle zur Verfügung. Ausgenommen natürlich die untersten Bänder, deren Signale tagsüber in der D-Region zu Wärme werden. Die höchste nutzbare Frequenz lag über Mitteleuropa Anfang der Woche trotzdem bei nur 34 MHz, was aber immer noch für mehr als 10 Stunden offenes 10 Meter Band ausreicht. Das Absinken der Muff im Zuge der Umstellung auf die Sommerionosphäre wird aber immer deutlicher. Dafür verlängert sich die Betriebszeit, zum Beispiel des 20 Meter Bandes. Es kann durchaus bereits bis Mitternacht UTC offen bleiben oder noch darüber hinaus. Letzte Woche hieß es an dieser Stelle, dass koronale Löcher eher selten stärkere Magnetstürme verursachen. Stimmt, aber selten ist mehr als gar nicht und genau das passierte am letzten Wochenende. Am Sonntagabend begannen 24 Stunden, in denen die Magnetometer einen K-Index bis 5, mancherorts bis 6 maßen. Danach beruhigte sich das, aber eine unstete Grundstimmung blieb und es kam unter der Woche zu weiteren kleineren Störungen. Mit Werten um 150 solare Fluxeinheiten bewegte sich die Sonnenaktivität am unteren Rand dessen, was wir aus den letzten 12 Monaten gewohnt sind. Am Dienstag änderte sich das, als gleich mehrere aktive Regionen von der Sonnenrückseite her erschienen und die zwischenzeitlich doch recht leere Sonne deutlich abwechslungsreicher gestalteten. Für die nächsten Tage wird eine moderate Aufwärtstendenz erwartet, in einem Korridor zwischen 160 und 200 solaren Fluxeinheiten. Das Erdmagnetfeld bleibt leicht unruhig. Zur Wochenmitte kann es wieder zu kräftigeren Störungen kommen. Und zur Wochenmitte geschieht noch mehr, nämlich am Donnerstag um 9.01 Uhr UTC. Da wechselt die Sonne wieder die Seiten, oder besser die Hemisphäre. Es ist Tag- und Nachtgleiche. Und die Tag-Nacht-Grenze, der Terminator oder eben die Grey Line, verläuft über die beiden Pole. Vor allem bis zum 40-Meter-Band sind im Bereich der Grey Line wieder besondere DX-Bedingungen zu erwarten. So hat also derzeit jedes Band seine Zeit fürs Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC-Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.